ARD.
Jeder und jede Vierte erlebt Gewalt in Partnerschaften. Anzeigen gibt es selten.
Zu teuer und zu abhängig. Thüringen will weg von Microsoft.
Und Nickerchen gesünder als gedacht, warum Mittagsschlaf gut für uns ist.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Hallöchen, ihr Lieben. Hier sind wieder Magdalena Bienert und Uli Spinnrad für euch. Und wir haben Mittwoch, den 11. Februar.
Guten Morgen. Denkt gerne auch dran, uns zu abonnieren und weiter zu empfehlen. Das freut uns immer sehr, wenn wir alle zusammen mehr werden und immer weiter wachsen.
Ja.
Und wir steigen jetzt mit dem Thema ein. Das ist nicht ganz leicht, gerade wenn ihr uns kurz nach dem Aufstehen hört oder auch vielleicht selbst betroffen seid. Ob direkt oder indirekt, es geht nämlich um Gewalt in Partnerschaften. Und wir müssen darüber reden, weil gestern ist seit sage und schreibe 20 Jahren mal wieder eine aktuelle Untersuchung dazu veröffentlicht worden.
Genau. Wie verbreitet ist Gewalt in Partnerschaften? Dazu sind 1,5 Jahre gut 15.000 Menschen befragt worden. Also auch solche, die vielleicht Gewalt erlebt haben, aber nicht zur Polizei gegangen sind. Und körperliche Gewalt erfahren laut Studie sowohl Frauen als auch Männer. Auch Jenny aus Berlin gehört dazu. Bei ihr fing es mit einem gewalttätigen Stiefvater an und ging in ihrer ersten Partnerschaft auch so weiter.
Die erste Beziehung, da wurde ich eingesperrt und halt auch verprügelt und es wurde halt auch immer schlimmer und ich hatte dann auch irgendwann nichts zu essen gehabt, ja, weil ich mein ganzes Geld ihm gegeben hatte.
So, Jenny ist dann in ein Frauenhaus geflüchtet, 500 Kilometer von zu Hause weg. Sie musste dann dort lernen, allein klarzukommen, auch ohne den Partner, auf den sie vorher ja so massiv fixiert war, wie sie heute sagt.
Auch wenn er einem wehtut, das ist auch total verrückt, aber durch diese Kontrolle, die er hat, vermittelt er einem Sicherheit. Man denkt, man kann ohne ihn nicht klarkommen.
Es geht aber in Partnerschaften nicht nur um körperliche Gewalt. Fast jede und jeder vierte Befragte hat auch psychische Gewalt durch den Partner oder die Ex-Partnerin erlebt. So wie auch Steven. Zuerst hat ihn seine damalige Freundin von seinem Freundeskreis abgeschottet, ohne dass er es selbst, wie er heute sagt, gemerkt hat. Er sollte sich nicht mehr mit anderen ohne sie treffen. Sie ist dann richtig ausgerastet, hat geweint und geschrien.
Bis sie mir auch auf den Rücken gesprungen ist oder wirklich gekratzt hat. Die ein oder andere Ohrfeige ist da auch auf jeden Fall gefallen. Mal, dass sie da mit dem Küchenmesser stand. Ich konnte nur deeskalieren, indem ich sage, okay, ich bleib hier und nehme sie danach.
Steven sagt, er hat sich nie gewehrt, hat immer nachgegeben und sie dann, wie er sagt, in den Arm genommen. Und dann war der Streit vorbei. Als die beiden dann Eltern werden, hört die Gewalt erstmal auf, aber nur bis die Tochter ein Jahr alt ist. Dann hat ihn seine Partnerin vor dem Kind geohrfeigt und für ihn ist das dann der endgültige Auslöser für die Trennung.
In dieser gestern veröffentlichten Dunkelfeld-Studie wird, und ja, das ist besonders im Gegensatz zu früheren Erhebungen, eine geschlechterübergreifende Perspektive verfolgt. Sonst wurde sich meist auf die Frauen konzentriert in Befragungen und jetzt haben wir auch einen Vergleich zu Erfahrungsberichten von Männern.
Aber man muss auch ganz klar sagen, Frauen erleben häufiger Gewalt, haben mehr Angst und schätzen Gewalt auch als schwerwiegender ein. Über die gesamte Lebensspanne betrachtet sind Frauen auch häufiger von psychischer Gewalt betroffen als Männer.
Wenn wir sonst über Zahlen sprechen, wie viele Menschen von Gewalt betroffen sind, beruht das auf den Zahlen, die sich aus der sogenannten Kriminalitätsstatistik ergeben. Da sind eben Fälle aufgeführt, in denen beispielsweise Ermittlungen der Polizei stattgefunden haben. Aber in den wenigsten Fällen gibt es eigentlich Anzeigen. Das ist tatsächlich nur in 3% der Fälle so.
Und warum so wenig Menschen nach Gewalterfahrungen Anzeige erstatten, erklärt uns Ruth Labes. Sie ist in Berlin eine Forensic Nurse, also eine forensische Krankenschwester. Mit dieser Zusatzausbildung ist sie spezialisiert auf Menschen, die von Gewalt betroffen sind und mit ihren Verletzungen ins Krankenhaus kommen.
Eine Anzeige zu erstatten gegenüber dem Ehemann oder dem Vater der Kinder ist eine riesengroße Hürde. Was man natürlich auch weiß aus der Forschung ist, dass Probleme meistens danach erst richtig anfangen. Also wenn es dann um Richtung Sorgerechtsstreitigkeiten, Wohnungen, da sind die Frauen ja meistens sehr, sehr stark in diesen Abhängigkeitsverhältnissen. Das ist nicht so einfach.
Jemand wie Ruth Labes kann auch sensibel bei dem Weg zur Polizei helfen. Sie ist quasi eine Schnittstelle zwischen medizinischer Versorgung und Beweissicherung für Ermittlungsbehörden. Und sie weiß aber auch, und wir haben es eben auch von Jenny gehört, in gewaltvollen Partnerschaften ist nicht nur viel Abhängigkeit und Machtmissbrauch im Spiel, sondern auch Scham bei den Betroffenen.
Es gibt ganz viele, die nicht zur Polizei gehen, weil sie sich schämen. Das trifft zum Beispiel auch häufig auf Männer zu, die natürlich noch weniger sich in der Opferrolle sehen wollen. Opfer mit Anführungszeichen. Aber es gibt natürlich auch die Gruppe Betroffenen, die gar nicht erst zur Polizei gehen, weil sie Angst davor haben, dass sie nicht geglaubt wird.
Umso wichtiger ist es also, das Thema auch aus der Tabu-Ecke zu holen, drüber zu reden. Das findet auch Steven, den wir schon am Anfang gehört haben.
Ich versuche zumindest damit, gegebenenfalls Opfern zu helfen, öffentliches Bewusstsein zu schaffen. Und ja, vielleicht kann ich damit dem einen oder anderen Opfer helfen. Ob Männlein oder Weiblein, das ist ja eigentlich egal.
Wir verlinken euch Telefonnummern von Hilfetelefon, wenn ihr selbst betroffen seid. Es gibt da echt viele verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten, Gewaltschutzambulanzen und so weiter. Das findet ihr alles bei uns in der Folgenbeschreibung.
Unsere Kurznachrichten.
In Kanada, in der Provinz British Columbia, sind an einer Schule Schüsse gefallen. Mindestens 7 Personen sind dabei getötet und viele weitere verletzt worden. Auch der mutmaßliche Täter oder die Täterin ist wohl tot. Vielmehr ist jetzt Stand 5 Uhr über die Hintergründe aber noch nicht bekannt.
Wer morgen einen Flug mit Lufthansa gebucht hat, der muss sich auf Probleme einstellen, weil die Pilotengewerkschaft Cockpit zu einem eintägigen Streik aufgerufen hat. Bei den Pilotinnen und Piloten wird gestreikt, aber auch bei den Kabinencrews. Die einen wollen eine höhere Betriebsrente, bei den anderen geht es um neue Tarifverträge. Das wird alle größeren Flughäfen in Deutschland betreffen.
Britney Spears ist mit einem Schlag um 200 Millionen Dollar reicher. Nach Medienberichten hat die Sängerin die Rechte an ihren Songs an ein Unterhaltungsunternehmen verkauft. So etwas haben in den letzten Jahren viele Stars gemacht, unter anderem Justin Bieber und Shakira. Die Abnehmer zahlen hohe Summen, weil sich das Streaming-Geschäft lohnt.
Und wieder Gold für Deutschland. Julia Taubitz hat bei Olympia im Rodeln gewonnen. Und gestern gab es auch noch Silber für die Skifahrerinnen Emma Eicher und Kira Weitle-Winkemann in der Teamkombination. Dabei fährt eine von beiden in der Abfahrtsdisziplin und die andere fährt Slalom.
Das mit dem Rodelgold, ne, das habe ich mir ja gestern noch angeguckt. Und man denkt ja immer so, ah ja, rodeln da so auf diesem Schlitten drauf, liegen eine Minute runter. Aber der Reporter hat dann gesagt, legen Sie sich mal aufs Sofa und spannen Sie mal den ganzen Körper für eine Minute an. Da werden Sie merken, wie anstrengend das ist. Ja. Habe ich nicht gemacht, aber dachte ich schon, ja doch, nee, es klingt anstrengend. Alles klar,
ich
Gold,
schon,
zu Recht.
Ich glaube schon, dass Julia Taubitz und all die anderen Athleten was drauf haben. Sonst wären sie nicht bei Olympia.
Natürlich.
Vielen von euch wird's morgens im Büro ganz ähnlich gehen wie uns hier morgens. Die erste Amtshandlung ist ja dann, neben dem Kaffee kochen wahrscheinlich, erstmal Computer hochfahren. Ne? Also Windows an, Outlook, Excel, Teams. Das nutzen viele von uns jeden Tag und wir machen das vor allem alles ganz selbstverständlich. Worüber wir uns wahrscheinlich meistens wenig Gedanken machen, ist, dass das nämlich alles Anwendungen von einer Firma sind, von Microsoft. Also es ist die gleiche Firma. Und wenn es da mal Probleme gibt, dann geht wahrscheinlich erstmal gar nichts mehr.
Das Bundesland Thüringen arbeitet in seinen Behörden auch mit Microsoft, also Polizei, Finanzamt, Ausländerbehörde, einfach alle. Und Thüringen sagt jetzt, ey, das ist uns zu unsicher. Also langfristig wollen wir davon eigentlich wegkommen, und zwar aus mehreren Gründen.
Genau, zum einen kosten die Lizenzen natürlich Geld, so wie uns Privatleute auch. Knapp 7 Millionen Euro hat Thüringen letztes Jahr an Microsoft gezahlt. Aber es geht bei dem ganzen Thema auch um die Sicherheit.
Microsoft ist ja ein US-Konzern und hat über die Software natürlich auch Zugriff auf die Daten. Das ist zum Beispiel bei Sicherheitsbehörden nicht ganz risikofrei. Und theoretisch könnte Microsoft auch Konten sperren oder Softwares in der Nutzung einschränken. Jetzt könnte man sagen, naja, wieso sollte das Thüringen passieren? Aber es gibt tatsächlich schon Beispiele.
Ja, der internationale Gerichtshof zum Beispiel, der hat letztes Jahr gegen den israelischen Premierminister Netanyahu ermittelt. Das fand die US-Regierung unter Donald Trump gar nicht gut, weil sie das als politisch motiviert angesehen hat. Also konnte der Chefankläger des Strafgerichtshofs plötzlich nicht mehr auf seine Mails in Microsoft Outlook zugreifen.
Also Software-Sperren als Machtmittel. Der internationale Gerichtshof hat sich deshalb schon von Microsoft verabschiedet, weil denen das vor allem unter Donald Trump als US-Präsident wirklich zu heiß geworden ist. Und Thüringen geht jetzt den gleichen Weg. Also mit den Alternativen ist es natürlich nicht so einfach, wie wir alle wissen. Microsoft hat da schon eine ziemliche Marktmacht. Das zeigt sich allein dadurch, dass wir es fast alle nutzen. Ne?
Ja, der internationale Strafgerichtshof, der hat auf OpenDesk umgestellt. Das ist ein Softwarepaket aus Deutschland und das ist kostenlos. Thüringen will verschiedene Sachen ausprobieren. In der Justizverwaltung geht's los. Zum Beispiel wird da jetzt nach kostenlosen Open-Source-Anwendungen geguckt. Also wofür man eben keine teuren Lizenzen braucht. Sowas wie OpenOffice oder LibreOffice. Und langfristig soll vielleicht dann sogar Windows als Betriebssystem ersetzt werden. Ja, zum Beispiel durch Linux oder Alternativen.
Aber das ist ein weiter Weg, weil es eben so viele Alternativen aus Europa noch nicht gibt, die wirklich gut sind. Es geht ja auch nicht nur um Anwendungen wie Office oder Outlook und die Betriebssysteme, sondern auch um die Speicherung von riesigen Datenmengen. Dafür braucht es auch eine gewaltige IT-Infrastruktur, die so große Firmen wie Microsoft eben haben und andere noch nicht.
Und kompatibel muss das ja auch alles sein. Ne? Also wenn eine Behörde Infos mit einer anderen austauschen will, dann sollten die Systeme ja schon gleich sein oder zumindest zusammen funktionieren. Da Das ist innerhalb eines Bundeslandes wichtig, aber ja auch zwischen den Ländern und auch auf Bundesebene. Die Bundesregierung, die will auch Open-Source-Anwendungen in der Bundesverwaltung vermehrt einsetzen. Das hat sie sich zur Aufgabe gemacht.
Man darf auch nicht vergessen, dass zigtausende Mitarbeitende dann eine ganz neue Arbeitsumgebung bekommen und erstmal auch geschult werden müssen. So eine Umstellung kostet also auch erstmal viel Geld. Aber Thüringen macht jetzt mal Nägel mit Köpfen und verabschiedet sich von Microsoft. Sachsen-Anhalt ist ein bisschen zögerlicher. Das Land hat erstmal all seine Behörden gefragt, wie stark seid ihr abhängig, wie könntet ihr euch den Ausstieg vorstellen. Da werden die Antworten jetzt im Moment noch ausgewertet und dann wird überlegt, wie man das in Zukunft gestalten will. So, und jetzt reden wir über mein Lieblingsthema, wenn wir Podcast haben, den Mittagsschlaf, die Rettung nach der Frühschicht.
Ja, der ist schon wichtig, das stimmt, damit man durch so eine Woche kommt. Und da gibt es richtig gute Nachrichten für uns und alle, die ja auch Mittagsschlaf halten müsst vielleicht. So ein Mittagsschläfchen kann sich sehr positiv aufs Köpfchen auswirken, sogar ähnlich wie der Nachtschlaf. Und das ist neu, also diese Erkenntnis, das zeigt nämlich jetzt eine neue Studie von Schlafforschern aus Deutschland und aus der Schweiz.
Allgemein sind eigentlich nur positive Aspekte bekannt zum Effekt vom Mittagsschlaf auf das Gehirn. Die Forschung hat gefunden, dass das kreative Denken gefördert ist nach einem Mittagsschlaf, dass Problemlösen erhöht ist und auch eben die Konsolidierung von Gedächtnisinhalten im Mittagsschlaf stattfinden kann.
Das sagt Annika Löwe. Sie war als Neuropsychologin im Forscherteam der aktuellen Studie dabei, hat auch vorher schon zum Thema Mittagsschlaf geforscht. Und da fragt man sich natürlich, haben die an sich selber Proben gemacht? Also das haben sie auch geschlafen?
Klingt verlockend. Ne? Ja. Also wir beide wären auf jeden Fall gute Probanden gewesen.
Auf jeden Fall.
Aber uns hat keiner gefragt. Das Forscherteam hat jedenfalls 20 junge Erwachsene wirklich einfach mal schlafen lassen. Also ein ganz simples Setting. An einem Tag haben die einen Mittagsschlaf gemacht, circa 45 Minuten lang, und am anderen Tag eben keinen.
Genau, und danach hat das Forscherteam dann verschiedene Tests und Messungen zur Hirnaktivität gemacht und dabei ist wirklich rausgekommen, Verbindungen zwischen den Synapsen im Hirn waren quasi entspannter. Das heißt, so ein Schläfchen hatte eine regenerative Wirkung auf das Gehirn. Das braucht es im Normalfall auch, um eben Platz für Neues zu schaffen.
Genau, also beim Mittagsschlaf gab es quasi so eine Art Schnellentrümpelung im Gehirn. Und es hat sich gezeigt, Schlaf, ja, egal ob mittags oder nachts, der sorgt einerseits dafür, dass Nervenverbindungen erhalten bleiben, andererseits aber auch dafür, dass nicht so wichtige Verbindungen weniger oder ja auch ganz gelöscht werden können.
Und die Forscherinnen und Forscher erklären das so, unser Gehirn ist ja den ganzen Tag in Aktion, nimmt immer neue Infos auf, man sieht viel, man hört viel und das sorgt dafür, dass wir immer neue Gedächtnisspuren im Gehirn anlegen, um das alles zu verarbeiten und die Synapsen, also die Verbindungen zwischen den Nervenzellen im Hirn, die werden dadurch immer stärker.
Und die Forschenden sagen, das braucht natürlich viel Platz und Energie, was wiederum dafür sorgt, dass es schwieriger für uns wird, dann neue Infos aufzunehmen und die zu verarbeiten. Und deswegen kann so ein Schläfchen mittags eben dabei helfen, dass sich das Gehirn wieder ein bisschen entspannt und danach wirklich wieder aufnahme- und lernfähiger ist.
So, und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist an der Info neu? Bisher ist man in der Forschung tatsächlich davon ausgegangen, dass der Nachtschlaf ausschließlich so einen Effekt hat. Und diese Studie zeigt jetzt aber, auch Powernapping am Tag kann das Gehirn ganz genauso gut aufräumen.
So, wir zwei beide wissen das sehr gut. Wir fühlen uns auch manchmal richtig matschig, wenn wir wieder aufwachen. Und das könnte an der Länge liegen, die wir schlafen. Also ich penne wirklich gerne noch mal so 2 Stündchen am Mittag. Und eine der Neuropsychologinnen, die auch an der Studie beteiligt war, die sagt, eher kürzer als länger schlafen. Also man soll nicht in den Tiefschlaf fallen.
Ja, den Effekt kennt, glaube ich, jeder, wenn man aufwacht und nicht mehr weiß, wie man heißt und wo man eigentlich ist, auf welchem Planeten.
Man unten ist.
Genau. Außerdem sollte der Mittagsschlaf auch nicht zu spät stattfinden und in eher kühlen Räumen. Aber wenn man das alles berücksichtigt, dann können besonders Menschen in Berufen mit hoher geistiger Belastung von diesem Mittagsschlaf profitieren.
Da fühle ich mich doch angesprochen. Hohe geistige Belastung. Nee, wer ist denn noch Team Powernap? Oder kennt ihr Menschen, die leidenschaftlich gern Mittagsschlaf machen und über 4 Jahre alt sind? Dann lasst uns mal einen Kommentar da oder schreibt uns eine WhatsApp. Wie baut ihr so ein Nickerchen überhaupt in den Alltag ein? Es ist ja wirklich gar nicht so leicht.
Nee, und apropos Ausruhen. Heute ist hier in Köln und bei mir in Mönchengladbach noch Ruhe vor dem Sturm. Morgen geht dann der Wahnsinn des Straßenkarnevals los. Dann ist hier bis nächsten Mittwoch Ausnahmezustand. Du kennst das ja gar nicht. Du machst dir, glaube ich, keine Vorstellung.
Du, in Berlin, man kann es sich nicht vorstellen, wie das bei euch losgeht.
Ja,
nee,
das glaube ich
nicht. Das ist immer nur, wenn man irgendeine Behörde versucht, in Köln zu erreichen, ist einfach auch die nächste Woche ist einfach gar keiner da mehr.
Völlig
verrückt.
Richtig. Wir genießen
völlig
die Ruhe,
crazy.
Würde ich sagen.
Ja, komm gut noch nach Hause. Heute ist noch entspannt. Und wir hören uns alle morgen hier wieder.
Bis morgen. Tschüssi.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.